Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ursula Welter. Guten Morgen. Wir schauen gleich auf die Terrorbedrohung in Europa aus französischer Sicht und mit einem Blick ins Europaparlament, das gestern Abend die Lage debattiert hat. Wir informieren Sie über die verschärfte Ausgangssperre in Griechenland und berichten aus Georgien, wo der Streit um den Wahlausgang vom 31. Oktober anhält. Zunächst nach Frankreich. Morgen am 13. November jähren sich die Anschläge von Paris mit 130 Toten und einigen hundert Verletzten. Nach den Attentaten auf die Redaktionsräume von Charlie Hebdo waren die Novemberangriffe der zweite schwere Schlag gegen Frankreich im Jahr 2015. Seither hat es viele weitere islamistisch getriebene Attentate gegeben, zuletzt in diesem Herbst. Die Handlanger der Charlie Hebdo-Mörder stehen derzeit vor Gericht. Für die kommenden Tage sind erste Urteile angekündigt. Ich habe vor der Sendung mit der Historikerin Hélène Miard de la Croix über die Terrorlage und die Rolle Europas gesprochen. Sie lehrt an der Sorbonne in Paris und ich habe sie zunächst gefragt, wie sie an jenen 13. November 2015 zurückdenkt.
Also für mich persönlich ist es eine ganz besondere Erinnerung, weil es der Tag an dem der Geburtstag meines Sohnes gefeiert wurde, sodass ich meine drei erwachsenen Kinder zu Hause hatte und die über Fernsehen hörten, dass in einem Viertel, wo sie oft sich aufhalten, auf den Terrassen geschossen wurde. Ich als Mutter war sicher, dass meine Kinder bei mir waren, aber das war eine ziemlich dramatische Entwicklung, die wir da am Fernsehen feststellen konnten.
Nun gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Anschläge auf Frankreich. Es gab wieder Tote, es gab wieder das Gedenken, es brannten Kerzen, der Zusammenhalt der Gesellschaft wurde beschworen, die Meinungsfreiheit, die Laïcité, also die Trennung von Religion und Staat. Hat sich aus Ihrer Sicht seit 2015 etwas verändert in Frankreich oder ist es sozusagen der gleiche Mechanismus, den wir sehen?
Ja, im Prinzip ist es der gleiche Mechanismus, nämlich dass die Gesellschaft einen brutalen Angriff auf Mitbürger erlebt, die dann sozusagen Opfer für das ganze Land sind. Das könnte eigene Kinder, eigene Freunde sein, das könnte sich selbst sein. Und jedes Mal hat man mehr oder weniger die gleiche Reaktion, die völlig menschlich ist, ist nämlich Trauer, Angst und Interesse. Selbstverständlich möchte man mehr wissen, was passiert, und dann eine gemeinsam organisierte Trauer, damit die Gesellschaft damit weiterleben kann. Jedes Mal wird daran erinnert, dass wir zusammenhalten, dass die französische Gesellschaft auch eine quasi Familie ist, dass wir weiterhin eine Nation bilden und friedlich zusammenleben wollen und dass diese Angriffe im Grunde wenig zu tun haben mit der Religion, in deren Namen sie verübt werden, sondern von fanatisierten Menschen, die andere Zwecke verfolgen.
Wenn wir auf die politische Ebene schauen, Emmanuel Macron hat gesagt, die Angst werde die Seite wechseln, als er sich mit dem Separatismus-Islamist auseinandergesetzt hat, also mit der islamistischen Radikalisierung in bestimmten Bereichen der französischen Gesellschaft. Kann das gelingen oder ist diese Spaltung, die Gefahr der Spaltung, die Sie ansprachen, immer noch und nach wie vor sehr groß?
Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Themen. Dass die Angst die Seite wechselt, das ist ein Diskurs, den die Exekutive geben muss. Ich sage muss, damit die Gesellschaft versteht, dass der Staat, also in der Form der Regierung und der Polizei und der Nachrichtendienste, alles tut, um die Gesellschaft zu schützen. Also insofern ist es nicht nur nachvollziehbar, sondern erwünscht, glaube ich, von der französischen Gesellschaft, dass alles unternommen wird, um die Wiederholung solcher Taten zu vermeiden. Und in der Tat sind in den letzten 5 Jahren die Anzahl der Mitarbeiter in den Nachrichtendiensten aufgestockt worden. Es gibt neue Dispositive zur Beobachtung möglicher gefährlicher Gruppen etc. Das ist das eine. Das andere, die Spaltung der Gesellschaft, das ist eine andere Logik. Die Idee ist es zu sagen, dass wenn das Ziel dieser Gruppen ist, die Gesellschaft zu spalten, also die französischen Moslems zu überzeugen, sie seien im Grunde nicht erwünscht in Frankreich, um sie zu isolieren von dem Prozess der Integration, der zum Nationalverständnis in Frankreich gehört, dann soll das vereitelt werden. Und nicht nur mit Taten, indem wirklich kriminelle Leute verfolgt werden und getrennt werden von ruhigen und netten Mitbürgern anderer Religion, sondern auch, damit der Zusammenhalt im Grunde eher zunimmt als Antwort auf die Versuche der Spaltung.
Das ist dann der Blick nach Frankreich, also der Binnenblick. Nun hat es in den vergangenen Tagen die Befassung gegeben und wird es geben auf europäischer Ebene mit dem Thema Terrorbekämpfung. Andere europäische Staaten sind auch von Anschlägen getroffen, wenn auch in weitaus geringerem Maße als Frankreich. Wie dringend braucht aus Ihrer Sicht Frankreich den Schulterschluss mit den Nachbarn, den europäischen Nachbarn?
Dringend, aber wir alle. Frankreich ist mehr getroffen aus mehreren Gründen als die anderen Nachbarn. Aber wie wir gesehen haben, können diese Angriffe, diese Attentate, diese Anschläge in allen Ländern Europas stattfinden. Und das ist wichtig, dass nicht nur Frankreich den Schulterschluss bekommt, sondern dass wir alle zusammen das als unser gemeinsames Problem sehen. Die Tatsache, dass Frankreich bisher mehr die Zielscheibe solcher Anschläge gewesen ist, hängt mit vielen Komponenten zusammen. Frankreich, nicht vergessen, ist in Europa das Land, in dem die meisten Muslims leben. Das ist das eine, aber in Frankreich gibt es auch die postkoloniale Problematik, die man nicht vergessen darf. Und Frankreich hat schon lange im Vergleich mit Deutschland eine gemeinsame Geschichte, nicht nur mit Kolonien, sondern auch mit dem Islam. Islam gehört zu Frankreich rein historisch seitdem 1848 l'Algérie française deklariert wurde. Also insofern ist es etwas, was im Kern der französischen Geschichte ist. Und hinzu kommt selbstverständlich die Laïcité, die nicht nur die Trennung von Religion und Staat ist, sondern der Versuch, eigene Werte zu behaupten, nämlich, dass die Freiheiten, wie in allen unseren Ländern, zu respektieren sind. Zugleich werden die Religionen geschützt, gleichmäßig, aber zugleich auch das Recht, nicht zu glauben und seine Meinung zu geben. Und das ist ein Verständnis der Republik, die das sehr viel auch mit der französischen Geschichte zu tun hat und mit der Geschichte nicht nur der französischen Revolution, sondern auch des 19. Jahrhunderts, mit dem Versuch, den Einfluss der Kirche einzugrenzen. Diese Laïcité wird oft im Ausland nicht verstanden. Umso weniger wird sie verstanden bei fanatisierten Moslems, also bei Islamisten, die den Eindruck haben, dass das Recht auch zu karikieren und zu lachen, sich lustig zu machen, eine direkte Aggression ist gegen die Gläubigen und was es im Grunde nicht ist im Sinne der Laïcité.
Kann man sagen, Hélène Mia Delacroix, dass die Anschläge, die Entwicklung der jüngsten Zeit, aber vielleicht auch die Entwicklung in der Pandemie, die viele Diskussionen ausgelöst hat, Ängste natürlich auch, aber auch sehr viel Druck bedeuten auf die französische Politik. Kann man sagen, dass das auch die destruktiven Kräfte in Frankreich befördert? Und ich würde gerne ganz zum Schluss unseres Gesprächs eben nochmal nach vorne schauen. 2022 wird ein neuer Präsident gewählt. Frankreich wird die Ratspräsidentschaft in der EU haben. Wird Frankreich dann auch noch europäisch gesinnt sein? Ist das eine Größenordnung, die wichtig ist?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mehr denn je. Also die europäische Größenordnung ist für Frankreich absolut zentral. Und das hat der jetzige Staatspräsident von vornherein gesagt und Vorschläge gemacht, denen wir uns zusammen auch auseinandersetzen wollen. Und der Schutz der Außengrenzen, der Schutz vor Terrorismus ist eines der wichtigsten Elemente auf dem Programm, das Macron schon 2017 vorgeschlagen hat. Insofern glaube ich, dass diese Auseinandersetzung mit destruktiven Kräften, die im Namen Gottes versuchen, nicht nur Menschen zu töten, sondern zu sozialen Zusammenhalt zu zerstören, das ist nicht nur gegen Frankreich gerichtet, sondern gegen Europa als Kultur, als Zivilisation, wie man in Frankreich sagen würde, die Werte der Aufklärung und unsere Werte der Toleranz in beiden Richtungen. Das heißt, dass man alle willkommen heißt, wenn sie aber die gemeinsamen Werte tolerieren und respektieren und vor allem, dass das Leben des Menschen über allem steht, über jeder Gesinnung.
Hélène Mia Delacroix war das, Professorin an der Sorbonne in Paris. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Frankreich, wir haben es gehört, fordert wie die Nachbarn Deutschland, Österreichs und die Niederlande eine Reform des Schengen-Raums zur Terrorbekämpfung, eine Reform der Kontrollen an den Außengrenzen. Vor diesem Hintergrund hat gestern Abend das Europäische Parlament die Lage diskutiert. Paul Vorreiter in Brüssel, wie verliefen die Fronten in dieser Debatte?
Nun, zunächst einmal hat die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson das Wort ergriffen und darauf hingewiesen, wo es bei der Terrorbekämpfung auf europäischer Ebene Schwachstellen gäbe. Und ein zentraler Satz war, wenn es um diese polizeiliche Zusammenarbeit geht, da müsse man wegkommen von einer Ad-Hoc-Polizei zu einer systematischen Zusammenarbeit. Sie hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass islamistische Gefährder, zum Beispiel wer als ausländischer Kämpfer aus Syrien zurückkehrt, zwar im Schengen-Informationssystem registriert werden müsse, aber dieser Austausch noch verbessert werden müsste. Auch gab es Kritik von Manfred Weber, das ist der Fraktionschef der größten Fraktion der EVP. Der hatte kritisiert, dass Europol noch keine eigenen Kapazitäten bei der Terrorbekämpfung habe. Also auch da müsste noch ein bisschen was passieren. Aber es gab auch mahnende Stimmen aus dem Parlament, die das aufgegriffen haben, was jetzt die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Österreich, Deutschland und den Niederlanden angestoßen haben diese Woche. Schengen-Reform, ja, das mag sein, aber worauf man eben auch achten müsste, man dürfe die Reisefreiheit innerhalb Schengens nicht leichtfertig aufgeben, sonst hätten die Terroristen, das war das, was man von sozialdemokratischer Seite gehört hat.
Nun ist Reform des Schengen-Raums kein neuer Vorschlag. Woran sind denn frühere Anläufe gescheitert?
Na, es lässt sich sagen, dass die EU beim Thema Schengen-Reform oder Schutz der Außengrenzen, worum es jetzt zentral geht, so ein bisschen zwei Gesichter hat. Diese Forderung nach einem besseren Schutz kam immer wieder hoch, aber sie funktioniert einfach in der praktischen Umsetzung dann nicht. Also schon die Juncker-Kommission hatte zum Beispiel die Aufstockung der Frontex-Grenzschützer von damals 800 dann auf 10.000 Beamte vorgeschlagen. Das sollte ursprünglich bereits ab diesem Jahr dann langsam vollzogen werden. Passiert ist das nicht. Die Länder einigten sich darauf, die ständige Reserve bis 2027 erst aufzustocken. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen, die machte jetzt nochmal Tempo bei ihrem Antritt und visiert jetzt 2024 an. Und der Streit, der ist dann oft immer in die Richtung gegangen, das ging alles zu schnell, es seien zu viele Mitarbeiter und auch zu viele Kompetenzen, die man dann Frontex überlassen würde. Und das hat eben diesen Streit auf diese Weise verzögert und eben dazu geführt, dass es da nicht weitergekommen ist.
Nun ist Terrorbekämpfung nicht nur an den physischen Grenzen möglich, sondern und vor allen Dingen auch notwendig im Netz. Und da gibt es auch heftige Debatten.
Richtig. Also ich glaube auch, dass das jetzt der vordergründigere Part der Debatte um Terrorbekämpfung ist. Da gibt es mehrere Stränge. Einer ist, das ist eine Verordnung der EU-Kommission, wo es darum geht, dass Terrorinhalte schneller aus dem Netz genommen werden müssen, binnen einer Stunde. Da befindet sich das gerade in den finalen Verhandlungen zwischen Kommission, Rat, also den Mitgliedsländern und dem Parlament. Da gibt es Vorbehalte aus dem Parlament, dass zu viel runtergenommen werden könnte, zum Beispiel auch Dokus über Terror, weil Upload-Filter, die zum Einsatz kämen, das dann nicht so richtig erkennen können. Und was jetzt gerade viel für Aufregung sorgt, allerdings erstmal nur eine Resolution ist, die die Mitgliedsländer vorbereiten, das ist der Anstoß, dass Industrie und Wissenschaft sich Gedanken darüber machen, ob es denn technische Möglichkeiten gäbe, in verschlüsselte Kommunikation mit reinzugehen. Das ist erstmal nur eine Resolution, die vielleicht im Dezember auf den Weg gebracht werden könnte, wo dann die Kommission darauf reagieren müsste mit einem Gesetzesvorschlag, der auch dann nochmal mit dem Parlament durchgehen müsste. Da ist natürlich die große Sorge, dass das eben dazu führt, dass also einfach flächendeckend da Menschen ausgespäht werden können. Diese Debatte ist allerdings erst am Anfang.
Paul Vorreiter, besten Dank nach Brüssel. Neben der Terrorbedrohung ist natürlich die pandemische Lage das große Thema in Europa in diesen Tagen. Italien verzeichnet die meisten Toten nach Großbritannien, meldet heute früh die Nachrichtenagentur Reuters. Frankreich sieht die Krankenhäuser am Limit. Und Griechenland verschärft seine Anti-Corona-Maßnahmen erneut. Aus Athen, Thomas Bormann.
Griechenland hat die seit knapp einer Woche geltende Ausgangssperre noch weiter verschärft. Ab morgen darf man in Griechenland zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens die Wohnung gar nicht mehr verlassen. Ausnahmen gibt es nur für medizinische Notfälle und für Personen, die nachts arbeiten müssen. Wer tagsüber vor die Haustür will, etwa um Lebensmittel einzukaufen oder auch um kurz spazieren zu gehen, muss das vorher per SMS bei der Zivilschutzbehörde anmelden. Man bekommt dann eine Bestätigungs-SMS, die muss man vorzeigen, wenn man in eine der vielen Polizeikontrollen gerät. Verstöße werden mit 300 Euro geahndet. Die Regierung sieht sich zu diesen harten Maßnahmen gezwungen, weil die Zahl der Corona-Infektionen in Griechenland nach wie vor steigt, besonders in der nordgriechischen Millionenstadt Thessaloniki. Dort sind viele Krankenhäuser bereits voll belegt, das griechische Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen. Inzwischen gelten auch wieder Beschränkungen für Reisen innerhalb Griechenlands. Und wer vom Ausland nach Griechenland einreisen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen.
Griechenland verschärft erneut seine Anti-Corona-Maßnahmen. Das war Thomas Bormann. Und nun zur Lage in Georgien. Dort hält die politische Krise an. Am 31. Oktober wurde gewählt. Die Regierungspartei Georgischer Traum wurde stärkste Partei. 7 kleinere Oppositionsparteien schafften es ins Parlament. Aber sie wollen ihre Mandate nicht annehmen, weil sie Wahlfälschung vermuten. Die Nachwahlen am 21. November wollen sie boykottieren. Der Streit eskaliert auch auf der Straße. Gesine Dornblüt berichtet.
Es ist eine seltene Einigkeit unter sonst zerstrittenen Kräften. Die größte Oppositionspartei Georgiens, die Nationale Bewegung, mehrere Kleinparteien, die sich von ihr abgespalten haben, bis hin zur prorussischen Allianz der Patrioten. Sie alle fordern eine Wiederholung der Parlamentswahl vom 31. Oktober. Wir sind unseres Wahlrechts beraubt worden, unserer Grundfreiheiten. Wir wollen unsere Rechte zurück. Sagte Anna Chaya, Anwältin, 27 Jahre alt aus Tiflis. Sie war eine der Demonstrantinnen, die sich zuletzt vor dem Parlament zum Protest eingefunden hatten. Am vergangenen Wochenende waren es rund 10.000 auf dem Rustaveli Boulevard. Chaya hatte für eine kleine Partei gestimmt und sieht sich jetzt betrogen. Denn der georgische Traum des Milliardärs Bidzina Ivanishvili hat sich nach eigenen Angaben bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Sitze gesichert. Nach Einschätzung einheimischer Wahlbeobachter gab es dabei so viele Unregelmäßigkeiten wie noch nie in der bisher 8-jährigen Regierungszeit des georgischen Traums. Die renommierte Nichtregierungsorganisation ISFET hat festgestellt, dass in 8% der Wahllokale die Ergebnisse in den Wahlprotokollen nicht mit der Zahl der abgegebenen Wahlzettel übereinstimmen. Sie zieht daraus den Schluss, dass das offizielle vorläufige Wahlergebnis zu bis zu 4,2% von dem tatsächlichen Wählerwillen abweicht. ISFET legt sich aber nicht fest, zugunsten welcher politischen Kraft. Nikolos Samcharadze von der Regierungspartei Georgischer Traum räumt ein, es gab Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen und darauf haben viele hingewiesen. Aber diese Unregelmäßigkeiten hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf das Wahlergebnis. Außerdem, so Samcharadze, seien mittlerweile zahlreiche Wahllokale neu ausgezählt worden. Allein gestern waren es 40. Und die Abweichung lag bei 0,1%, nicht zugunsten irgendeiner Partei, sondern insgesamt. But in general. Wahlbeobachter allerdings monieren, dass die zentrale Wahlkommission nur zögerlich auf Beanstandungen reagiere. Die Oppositionsparteien fordern die Absetzung der Vorsitzenden. Sie scheinen entschlossen, das Parlament zu boykottieren. Dabei könnte sich das zu ihrem eigenen Nachteil auswirken. Die nächste Wahl 2024 wird nach einem neuen Wahlrecht abgehalten. Dann gilt statt einer 1% eine 5%-Hürde. Führende Oppositionspolitiker betonen allerdings, das sei das kleinere Übel. Gigi Ugulava von der Partei Europäisches Georgien, die knapp 4% erreichte, sagte, ein Parlament dürfe nicht auf Lüge aufbauen. Anna Chaya, die Demonstrantin, stimmt dem zu. Ich wäre nicht für den Boykott des Parlaments, wenn es einen anderen Weg gäbe, eine Wiederholung der Wahl zu erreichen. Aber den gibt es nicht. Die Lage hat sich weiter verschärft, nachdem die Regierung am Wochenende Wasserwerfer gegen Demonstranten einsetzte. Oppositionsparteien hatten dazu aufgerufen, die zentrale Wahlkommission zu blockieren. Einzelne Demonstranten versuchten, eine Polizeikette und eine Absperrung zu durchbrechen. Daraufhin setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Georgische Menschenrechtler verurteilten das als unverhältnismäßig. Der Einsatz weckt Erinnerungen an den Sommer 2019. Damals war die Polizei mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Um die Gemüter zu beruhigen, hatte sich die Regierung anschließend auf eine Wahlrechtsreform eingelassen, die die Chancen kleiner Parteien deutlich erhöhte. Auch deshalb ist die Enttäuschung jetzt groß, dass es trotzdem nicht gelang, die absolute Mehrheit der Regierungspartei zu brechen. Die Wahlrechtsreform kam unter Vermittlung europäischer Botschafter zustande. Sie rufen auch jetzt zum Dialog auf. Samcharadze vom georgischen Traum hofft, dass Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung noch diese Woche beginnen. Bisher aber wird allenfalls hinter den Kulissen gesprochen. Die Opposition hat sich mit ihren Erklärungen selbst unter Druck gesetzt. Wer jetzt ausschert und auf die Regierung zugeht, läuft Gefahr, als Verräter zu gelten.
Gesine Dornblüt war das über die aktuelle Lage in Georgien. Das war Europa heute, Ausgabe 12. November. Im Namen des ganzen Europateams sage ich danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ursula Welter.